So, es ist gut, ein Gastprediger zu sein, wenn es um Sendschreiben geht, beziehungsweise es ist immer gut, ein Gastprediger zu sein, wenn Gemeinden einen längeren Text oder ein Buch durchgehen. Warum? Es gibt Vorteile und Nachteile. Ich möchte über die Vorteile in diesem Fall sprechen. Weil ich nicht weiß, was die anderen Prediger euch schon erzählt haben. So, für mich ist das gut, ich muss mich nicht anpassen. Für euch ist das vielleicht auch gut, aber gleichzeitig auch schlecht. Ihr müsst vielleicht das eine oder andere wiederholt hören oder eine andere Perspektive dazu gewinnen können. Wie gesagt, es gibt Vorteile und Nachteile. Ich muss gestehen, dass ich zu den Menschen gehöre, die nicht unbedingt es mögen, über das Buch der Offenbarung zu predigen. Schon seit ich mich kenne, dass ich predige, und auch im Theologiestudium, wir haben das Fach für die Offenbarung gehabt, das ist okay, aber habe ich mir gedacht, es gibt unterschiedliche Zugänge, es gibt unterschiedliche Methoden zu dem Text. Je weiter in dem Buch Offenbarung der Mensch sich befindet, desto mehr Auslegungswege gibt es. Weil am Anfang ist noch mehr oder weniger verständlich, dass der geschriebene Text auf die eine oder andere Weise mit dem geschichtlichen Kontext zu tun hat. Je weiter der Mensch liest, desto weniger ist die Geschichte klar, möchte ich das so ausdrücken. Vor allem in dem Buch geht es um eine bildliche Sprache. Preis dem Herrn, den die sieben Sendschreiben, die sind an die zur damaligen Zeit auch existierende Städte geschrieben worden, beziehungsweise gesendet worden. Und so wie wir die Texte lesen, haben sie einen Bezug zu der geschichtlichen Situation gehabt. Am Anfang möchte ich gerne den kompletten Text aus der Elberfelder Übersetzung lesen. Offenbarung, Kapitel 2, Abvers 12 bis zum 17. Vers. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Sorry. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. So der Abschnitt. Ich möchte zuerst den Text einmal nochmal durchgehen mit Auslegungen und ich möchte mich dann auf den damaligen Kontext beziehen und anschließend werde ich mal mit euch schauen, wir werden gemeinsam schauen, was der Text uns heute sagt, wie wir heute den anwenden können und wie das Wort Gottes für uns heute eine Anwendung bringt. Als erstes und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Es wird sehr stark diskutiert, wer ist der Engel? Ist das ein Engel, der wahre Engel von jeder Gemeinde oder der Stadtengel, wie wir das aus dem Text des Alten Testamentes kennen? Ist das ein Bote der Gemeinde? Ist das ein Vorsteher der Gemeinde? Ist das der Bote, den Johannes in die Gemeinde schickt? Wer ist oder wer soll das wohl sein? Denn das Wort Angelos, das Wort Engel, ist ja ein Bote, derjenige, der einen Befehl ausübt. Klar ist, ich muss mich ja gar nicht an irgendeine Auslegung dann festhalten, weil für mich ist ja nichts, für mich ist es dann nicht wichtig, wer hier gemeint ist, beziehungsweise für den Leser, weil der Text ist definitiv an die Gemeinde gerichtet. Der Text ist definitiv an die Gemeinde geschrieben, in erster Linie in Pergamon, und die Gemeinde ist an sich der eigentliche Empfänger dieser Überlieferung. Kapitel 4, Vers 11 sagt: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit. Habe ich jetzt eine falsche Bibelstelle aufgeschrieben? Scheinbar schon. Aber es geht in dem Text, den ich jetzt zitieren wollte, darum, dass die Botschaft an die Gemeinden geht. Das ist eigentlich klar und aus dem Text verständlich, weil die Gemeinde an sich angesprochen wird. Deswegen kann man hier die Frage oder die Auslegung erstmal offen lassen, wer unter dem Wort Engel verstanden wird. Die Stadt Pergamon war die Hauptstadt, kleine Hauptstadt in Kleinasien, war im Prinzip nicht die reichste oder die Hafenstadt, aber war eine Stadt, die das Sagen hatte in der Region. Das heißt, aus der Stadt durfte Rom regieren an sich. Somit ist die Stadt nicht nur, hat die Stadt nicht nur einen politischen Namen oder einen politischen Hintergrund, sondern auch religiösen. Heute, wenn wir heute für die Regierung beten, und wir haben ja für die Regierung gebetet, für die Wahlen gebetet, dann gehen wir stark davon aus, hier in Deutschland zumindest, dass die Regierung eher dem Glauben gegenüber neutral sein wird. Und wir hoffen, dass hier und da gewisse Werte, unsere Werte, die biblischen Werte, durchkommen bei den Politikern, dass da auch Politiker gibt, die an Gott glauben und diese Werte auch vermitteln. Zu damaligen Zeit war das anders. Wenn wir sagen, das war eine politisch wichtige Stadt, dann hieß das gleichzeitig, und das gilt für die meisten Städte, die hier in dem Buch Offenbarung angesprochen werden, dann heißt das praktisch, dass die Stadt auch kultisch wichtig war. Das heißt, die Stadt musste, das ist ja eine Pflicht zur damaligen Zeit, im Vergleich zu heute hier in Westeuropa, die Stadt musste unterschiedliche Kulte pflegen. Es ist ein Phänomen der damaligen Zeit, weil an sich Hellenismus war ziemlich offen für alle Religionen, für alle Kulte. Wenn, und das war der Punkt, an dem diese Offenheit, diese Toleranz scheiterte. Ob hier mal Parallelen zu unseren heutigen Situationen dabei entstehen, lasse ich erstmal euch überlegen, weil die Toleranz der damaligen Zeit hatte eine Grenze. Und die Grenze war, wenn jemand sagte, oh, ich werde an den Kulten, an den vorgeschriebenen Kulten, ob das der Kaiserkult, Augustuskult war, ob das andere Zeuskult und so weiter und so fort war, ich werde an diesem Kulten nicht teilnehmen, weil ich an einen Gott glaube, der Schöpfer der Welt ist, und all diese Kulte sind Götzen. Oder all diese Gottheiten sind Götzen, die es eigentlich gar nicht gibt. Und das war die Grenze der Toleranz. Das hat man vor allem in Pergamon beobachten können, weil die Stadt einen großen Altar hatte. Ich weiß nicht, wer von euch im Pergamon-Museum schon gewesen ist, von hier anwesend. Ah, manche schon, okay, das ist schon mal gut. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, darf man besuchen, darf man nicht besuchen. Ich persönlich war schon ein paar Mal da, meine Frau kommt aus Berlin, deswegen, wenn wir in Berlin sind, dann gehen wir auch hier mal durch die Museen. Es gibt da Nachbildungen von dem Pergamon-Altar. Pergamon-Altar war, je nachdem, wie wir das geschichtlich betrachten, sehr wahrscheinlich, weil das ist ja immer die Wahrscheinlichkeit, wie das gewesen ist, Sehr wahrscheinlich war das, wurde das mal dieser Altar, so das war groß, und dieser Altar wurde mal Teil des Tempels, oder auch vielleicht nicht. Das wissen wir nicht. Sehr wahrscheinlich schon. Wenn dann, das war dann der Kaiserkult. Okay? So kleiner geschichtlicher Hintergrund zu der Stadt Pergamon, da werden wir noch weiter sehen. Dies sagt der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. Ist im Prinzip ein auch Symbol. Wir sagen direkt, oh, das ist ja wahrscheinlich das Wort Gottes. Auch das Wort Gottes, das Wort ist ja wie ein zweischneidiges Schwert, aber an sich das zweischneidige scharfe Schwert hat auch eine simple Bedeutung. Das ist derjenige, der die Vollmacht hat, der auch ja aber Krieg führen kann zum Beispiel. Und das ist ein Symbol auch des Gerichtes, ein Symbol der Stärke und Kraft. Wie bei allen anderen Sendschreiben begegnen wir Gott, der erstmal sagt, ich weiß, was du tust. Das heißt, Gott möchte der Gemeinde sagen, diesen Gemeinden, ich weiß ganz genau, wo du dich befindest, ich weiß, wie es bei dir abläuft, ich weiß, was da bei dir passiert, ich weiß, wo du wohnst. Und hier wird die Gemeinde gewürdigt. Ich habe Auslegungen dazu gelesen, oh, diese Gemeinde hat sich ja einen schlechten Ort gefunden. Wie hat sich die Gemeinde einen schlechten Ort gefunden? Müssen die Gemeinden erstmal dann die Städte verlassen, in denen sie entstanden sind, weil in den Orten Götzendienst betrieben wird oder Altare gibt oder der Kaiserkult ausgeübt wird? Zu damaligen Zeitpunkt wäre das eher unmöglich, dem Kaiserkult zu entgehen. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen, was hier zu verstehen ist. Ist das dieser Pergamon-Altar gewesen? Oder ist das eine Anspielung auf den Äskulap? Das ist dieser Gott der Heilkunde oder der Heilkunst, der auch eine Schlange als Symbol hat. Wir wissen das, dass die Mediziner haben so eine Schlange als Symbol, ist ja bekannt. Das hat mit diesem griechischen Gott zu tun, mit dem Gott Äskulap, weil er bei sich die Schlange hatte. Es gibt eine Vermutung, ob die dann stimmt oder nicht. Das hat auch mit dem Buch Offenbarung zu tun. Im Buch Offenbarung ist der Satan die ewige Schlange. So, deswegen ist ein Ausleger der Meinung, ja, das könnte tatsächlich dann dieser Thron des Satans sein, weil da die Schlange abgebildet war. Der andere Auslegung dazu, kommt und sagt, nö, das ist ja alte Zeit. In der alten Zeit müssten die Menschen an dem Kaiserkult teilnehmen, ihm opfern, in seinem Namen opfern, dann muss das ein Altar gewesen sein, Pergamon-Altar, der Teil des Tempels war, in dem für den Kaiser geopfert wurde. Oder für den Zeus. Oder. Das wissen wir nicht. Wir können das auch offen lassen. Weil hier in erster Linie darum geht, dass Gott es weiß, dass die Gemeinde sich in einem Ort befindet, an dem definitiv nicht Gott verherrlicht wird. An dem der Satan verherrlicht wird. Ob das der römische Staat ist, wissen wir nicht. Ob das einer der griechisch-römischen Gottheiten ist, wissen wir auch nicht. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Aber Gott weiß es, für die Gemeinde ist das wichtig, wo die sich befinden. Das heißt, die Leser der Gemeinde, wir müssen ja davon ausgehen, dass das auch Leser gegeben hat, die diesen Text erhalten haben, die Leser der Gemeinde, sie konnten sagen, ja, das ist definitiv der Ort, wo der Thron des Satans ist. Und gewürdigt wird. Und du hältst meinen Namen fest. Wow. Es geht ja nicht einfach darum, du hältst meinen Namen fest. Du weißt, wie der Gott heißt. Du glaubst an Jesus. Du glaubst an die Theologie. Nein, du hältst meinen Namen fest. Gott an sich spricht sich als ein Gott, der persönlich ist, mit einem Namen. Nicht im Sinne der Theologie, sondern im Sinne der Erfahrung. Als der Mose 80 Jahre nach seiner Geburt, 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre bei Pharaos Tochter im Palast, 40 Jahre in der Wüste, irgendwann den Befehl bekommt, führe mein Volk raus, fragt er nach, was soll ich erzählen? Welcher Gott ist das? Wer bist du überhaupt? Ich rede irgendwie mit einem Busch. Was für Gott verbirgt sich dahinter? Dann spricht Gott und erzählt, wer er ist. Und viele klammern an dem Namen. Aber an sich ist dieser Ausdruck, ich bin, der ich sein werde, das ist ein Wirken. Ihr werdet sehen, mein Handeln. Ich bin ein persönlicher Gott mit Gott Israels, Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Gott eure Väter, sagt er zu Mose in erster Linie, ich werde Asher, auf Hebräisch, ich werde sein, der ich sein werde. Du wirst sehen, mein Handeln. Ich bin ein persönlicher und handelnder Gott. Und ja, du hältst meinen Namen, sagt Gott an die Gemeinde in Pergamon. Und du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Glaube, ein wichtiger Begriff, ein wichtiges Wort hier für den Text. Glaube ist ja Vertrauen. Worauf setze ich meine Hoffnung? Das ist der Sinn des Glaubens. Nicht die Theologie im Sinne, ja, das, so musst du glauben. Das ist auch ja wichtig, möchte ich ja gar nicht, als Theologe möchte ich das gar nicht in Frage stellen, aber Vertrauen, was ist mein Vertrauen? Worauf setze ich mein Vertrauen? Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, sehr wahrscheinlich genau da in dem, bei dem Altar oder an einem Kultort ermordet worden ist. Ich frage mal vorsichtig, ich bin ja erst seit knapp 24 Jahren hier in Deutschland, ich habe das nicht erfahren, ist schon jemand, irgendeiner hier für den Glauben umgebracht worden? Hier bei uns in Deutschland? Sehr wahrscheinlich nicht. Ich meine, ja, es gibt aber Orte hier in dieser Welt, wo die Menschen für den Glauben verfolgt werden. Verfolgt werden, das heißt nicht irgendwo mal auf der Arbeit sagt einer, er wird... Das ist ein Christ, der nicht weiß, der muss ja glauben, halt klar. Nein, das sind Menschen, die verfolgt werden und umgebracht werden, hingerichtet werden. Hier und wieder hören wir was von, aber das ist nicht für uns so präsent. Für die Gemeinde Pergamon war die Verfolgung real. Entweder nimmst du an dem Kult des Kaisers teil, zum Beispiel, oder der Antipa ist für dich ein Vorbild. Und trotzdem hält die Gemeinde fest an den Glauben, obwohl sie erfahren hat, dass dieser Glaube schon was kosten kann. Aber, und das ist ja normal, Gott fängt ja mit den guten Worten an und lobt und dann sagt er, es gibt aber etwas, was korrigiert werden soll. Ja, es ist gut, ihr glaubt, ihr habt ja Hoffnung, ihr habt Vertrauen, es ist wunderbar, es gibt aber Verbesserungsmöglichkeiten, ja, heute moderner Ausdruck, ja, Verbesserungsmöglichkeiten, Verbesserungsvorschläge. Es ist nicht alles schlecht, es muss was verbessert werden. So, lösungsorientiert. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Eine wunderbare Zeit für uns, für die Prediger. Ich muss meine Stimme schonen, und, dass wir Mikrofone haben dürfen. Charles Spurgeon sagt, der Prediger soll am Berg stehen und gegen den Wind schreien, um die Stimme zu trainieren. Andere Zeiten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, zurück zu den Verbesserungsvorschlägen, Lösungsorientierung des Allmächtigen. Dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Tuchzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Okay, bei dem Bileam und Balak Der Balaam und Balak, hier in der deutschen Schreibweise Bileam. Wir können die Geschichte nachzeichnen, das ist dann 4. Buch Mose. Irgendwo da ist ja die Geschichte, dass der Balak das Volk Israel angreifen wollte und der sagt, oh, der jüdische Gott, der israelische Gott ist zu mächtig. Lass uns mal einen Propheten holen. Und das ist tatsächlich ein Prophet gewesen, weil Gott mit dem gesprochen hat. Und ich hab keine Vollmacht, Gott zu verbieten, mit einem zu sprechen, bei dem ich ganz genau sehe, dass er auf jeden Fall ein Gegner Gottes ist. Aber Gott spricht mit ihm. So, okay, das ist so ist halt unser Schöpfer, der macht, was er möchte. Aber er macht, was er möchte und Bileam schafft es nicht, das Volk zu verfluchen. Schafft es nicht. Ja, Auftrag ist da, Geld ist schon auf dem Konto. Sorry, Auftrag kann ich nicht erfüllen, sagt er auch offen, weil er ein Prophet ist und weil er mit Gott spricht und Gott gibt ihm Aufträge. Und Gott sagt, den Auftrag kannst du nicht erfüllen, du musst segnen. Egal, was du vom Volk Israel hältst, am Ende ist Bileam im Krieg gegen Israel ums Leben gekommen. Das heißt, er hat gewusst, dass Gott, er hat ja bei seinem Segen, hat er gewusst, dass das Volk Israel gesegnet ist, trotzdem sagt er, nö, interessiert mich nicht. Ich ziehe in den Krieg gegen das Volk. Naja, eine interessante Persönlichkeit. Aber die Lehre Bileams. Balak hat den Bileam einen Auftrag gegeben, der konnte nicht erfüllt werden, das Volk wurde gesegnet. Naja, der allmächtige Gott machte ja, was er möchte. Aber der Bileam erzählt dem Balak, sagt, ja, dieses Volk, ja, da ist ja was mit dem Volk. Deren Gelingen hängt auch ja mit deren Lebensweise. Die müssen auf gewisse Art und Weise leben und ja, diese Beziehung mit dem Allmächtigen, die ist nicht wie die, zur damaligen Zeit gab es Hellenismus nicht, ja, die griechische Philosophie hat es zu damaligen Zeitpunkt nicht gewesen, deswegen verzeiht mir für den Ausdruck. Weil der Bileam sagt ihm wörtlich, ja, der israelische Gott, der ist nicht wie unsere griechische Götter. Das ist jetzt fiktiv, bitte. Ne? Unseren Göttern ist es egal, wer alles angebetet wird und wem geopfert wird. Hauptsache irgendwie in der Gruppe, einem Opfern, dem nächsten Opfern etc. Der ist irgendwie eifersüchtig. Der sagt, nur ich darf angebetet werden. Nur ich bin souveräner Gott. Ich möchte, dass ich als Schöpfer von meinem Geschöpf angebetet werde. Eine Beziehung entsteht nur mit mir. Deswegen sagte Bileam, lass uns auf eine hinterlistige Weise das Volk verführen. Und, klar, es hat funktioniert, tatsächlich. Da sind einige mit dem Schwert ums Leben gekommen. Welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Im Vers 15 werden die Nikolaiten beschrieben. Ich bin froh, dass ich nicht weiß, was der vorherige Prediger dazu gesagt hat. Ich muss mich nicht dann anpassen. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Die Hauptmeinung ist, wir wissen es nicht, wer die Nikolaiten waren. Waren das die Gnostiker? Das Wort, das muss uns gar nichts sagen eigentlich, weil wir auch über Gnostiker wenig wissen. Naja, waren das die Gnostiker? Waren die das Nachfolger von irgendeinem Nikolai? Wer war das? Wissen wir nicht. Kirchenväter wussten es schon nicht und diskutierten drüber. Okay, wir sind noch weiter entfernt, deswegen alles gut. Wir müssen es nicht wissen. Es gibt eine Theorie, die sagt, okay, die Lehre der Nikolaiter soll im Prinzip ähnlich sein wie die Lehre Bileams. Götzendienst und Zucht. Und manche weisen darauf hin, was nicht so ganz stimmt, aber es gibt gewisse Anklang bei dem Namen Balaam und Nikolaus oder Nikolaus. Gibt es Ähnlichkeiten in der Bedeutung, dass das Volk über das Volk besiegt wurde? So kann man das übersetzen: etwa Sieg, Volk, entweder Sieg des Volkes Nikolai oder Nikolaus oder auch das besiegte Volk oder das eroberte Volk, was auch dem Namen Balaam entsprechen würde. Eine Theorie, wie die anderen, es würde dann heißen, dass im Prinzip das, was bemängelt wird bei der Gemeinde, Götzendienst, beziehungsweise hier heißt es Götzenopfer essen und Unzucht treiben. Wir sind doch frei, sagte Paulus in dem Korintherbrief. Man darf doch alles essen. Und sehr wahrscheinlich ist die Freiheit der Gemeinde oder der einige Menschen in der Gemeinde ist so weit gegangen, dass sie bei der Teilnahme an dem Götzendienst im Prinzip teilgenommen, ja, dass sie an einem Götzendienst teilgenommen haben, als sie dann Opferfleisch gegessen haben. Nicht im Rahmen, ich habe das auf dem Markt gekauft, sondern im Rahmen, ich habe Opferfleisch gegessen bei dem Opferdienst. Okay, und das gefällt ja dem Herr nicht, weil er sagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Weil Gott hat allein Anspruch auf Opferdienst. Das ist, und kein anderer. Wenn aber du die Freiheit dafür nutzt, sagt er der Gemeinde in erster Linie, dass du so an einem Götzendienst teilnimmst, das ist dann keine Freiheit. Du nimmst an einem Götzendienst teil, was verboten ist, definitiv. Und Unzucht gehörte dazu, die Freizügigkeit. Die Freiheit damaliger Welt ist in allem Munde, auch heute. So sagen Gott, nee, das sind die zwei Punkte, die ich korrigiert sehen möchte. An die Gemeinde in erster Linie. Götzenopfer essen, das heißt Götzendienst treiben und Unzucht treiben. Diese zwei Punkte sollen geändert werden. Vers 16, tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald. Ändere deine Einstellung, ändere dein Denken, tu Buße. Umkehr ist gefragt, wenn aber nicht. Es ist ja Gott der Liebe. Ja, in Jesus, in Jeschua ist die Liebe offenbart worden. Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem sogenannten Alten Testament und dem Neuen Testament. Gott als Schöpfer ist immer Gott der Liebe gewesen, aber auch ein Gott, der einen Alleinanspruch hat für sich. Er sagt, wenn ich der Schöpfer bin, dann bin ich der Schöpfer. Ich möchte keinen neben mir dulden. Und das ändert sich nicht vom Alten Testament zum Neuen Testament. Gott bleibt sich treu. Deswegen sagt er, wie ein Schöpfer auch sagen darf, wenn aber nicht, so komme ich dir bald, und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Seid vorsichtig, sagt er zu Gemeinde in Pergamon. Ich werde mit euch Krieg führen. Wer gewinnt? Geschöpf oder der Schöpfer? Lassen wir hier mal erstmal offen. Aber Gott möchte nicht einfach so in der Pädagogik, ja, es gibt ja schwarze Pädagogik, die ist ja. Wir sind in einer guten Pädagogik heute, klar. Man muss ja nicht nur sagen, nee, so ist nicht in Ordnung und dann Strafe ist da. Das gewisse Verhalten wird dadurch gebändigt, dass eine Strafe kommt. Dass das Kind weiß, ah, Strafe kommt, ich mache es nicht. Es gibt auch andere Möglichkeiten zu sagen, okay, es gibt aber auch ja Motivation. Wenn du dich so benimmst, wie die Eltern es wünschen, wie auch immer, dann gibt es dafür eine Belohnung. Wer ein Ohr hat, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet? Das ist interessant. Wer überwindet, ist ein Ausdruck für den Kampf. Wer überwindet? Wer wird gewinnen am Ende? Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Mana geben. Verborgene Mana ist ein Symbol für die zukünftige messianische Zeit. Das heißt, wer überwindet, der wird Teil der Zukunft sein. Der wird etwas haben, was hier heute nicht da ist. Das ist die eine Auslegung. Die andere Auslegung wäre, Mana ist ein Symbol der Fürsorge Gottes. Gott sorgt für das Volk in der Wüste und versorgt das Volk mit dem Mana. Sie hatten alles. Sie konnten Mana essen und sie konnten Gott vertrauen, indem er sie versorgte, beziehungsweise andersrum, sie vertrauten Gott, er versorgte sie. Das kann auch ja ein Symbol sein für die Gemeinde in Pergamon in erster Linie. Ich werde dann euch versorgen. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Wow, wunderbare Worte, unterschiedliche Ausleger, unterschiedlich das Auslegen, weil hinter dem kleinen Stein, was hier beschrieben wird, weißer Stein, hinter dem weißen Stein sehen manche hier, oh, das ist ein Gegensymbol des Schwarzen. Es gab ja einen Tempel, dieser Tempel war schwarz und das ist so ein weißer Stein. Das ist die eine Auslegung. Die andere Auslegung ist für den Stein, die Richter zur damaligen Zeit, auch in Pergamon, saßen und wenn sie Entscheidung hatten über das Leben und Tod, dann haben sie Steine gegeben. Schwarzer Stein, schuldig. Weißer Stein, unschuldig, freigesprochen. Auch ein schönes Symbol. Ein schönes Symbol für das Bild, was hier steht. Oder wiederum, ein weißer Stein mit einem Namen war als eine Einladung. Heute, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch funktioniert, aber ich vermute dann bei allen ähnlich, die meisten Gäste, die zu einer Hochzeit kommen, die sind eingeladen und bringen Einladung mit. Oder auch bringen keine Einladung mit, aber sie haben eine Einladung empfangen. Ich weiß, dass heute schon mittlerweile mit Handys irgendwie mal per WhatsApp eingeladen wird, aber viele Paare denken sich schon mal dabei aus, wenn sie eine schöne Einladung produzieren lassen und die dann verschicken mit dem Foto und so weiter und so fort. In ähnlicher Weise war so ein weißer Stein mit dem Namen eine Einladung. Auch eine mögliche Auslegung. Ich vermute, und ich lasse mal alle drei Auslegungen, es gibt ja ein paar mehr, aber ich möchte diese drei einfach reinfließen lassen, weil weißer Stein als Gegenstein zu dem Opferkult der Gottheiten. Schön. Du als Treuer bekommst du ein Symbol, dass du nicht an dem Götzendienst teilgenommen, dass du nicht anderen Göttern nachgefolgt bist, bekommst du einen Stein. Ein Gegensymbol. Gleichzeitig symbolisiert, dass du bist freigesprochen. Deine Treue. Du hast den weißen Stein bekommen, weil du freigesprochen bist. Ein Symbol der Freisprechung für den Gläubigen. Und das ist gleichzeitig eine Einladungskarte. Du wirst die Ewigkeit, das ist so ein Symbol der Treue Gottes, du hast die Ewigkeit, weil eben du diese Treue, weil du zu den Überwinnern gehörst. Und der Name, manche sagen, es wäre dann der Name Jesus, Jeshua, genau, wird steht drauf, oder Jesus, wie auch immer. Das ist die eine Auslegung, die andere, nee, das ist ein verborgener Name, das ist etwas Persönliches, was Gott einem gibt. Einen neuen Namen, einen verborgenen Namen, den keiner kennt. Und ich glaube, das ist so etwas Wunderbares, dass ein Name entsteht, nur für mich persönlich. Für den Überwinder. Für jeden einzelnen Gläubigen entsteht irgendwie ein Name, das nur der eine kennt. Ein wunderbarer Text. Zu uns in unsere Realität. Die Gemeinde stand vor Herausforderungen. Wie leben wir? Wie gehen wir mit Kompromissen um? So war die Frage für die Gemeinde. Wo nehme ich teil und betreibe dabei keinen Götzendienst? Wo ist Grenze meiner Freiheit? In Bezug auf den Götzendienst? Zum Beispiel Götzendienst, Fleisch essen, etc. Wo ist die Grenze? In Bezug auf die Unzucht, wo ist meine Freiheit in Bezug auf die Sexualität zum Beispiel? Sexualität, was von Gott auch erschaffen ist, ja, aber in einen gewissen Rahmen eingeschlossen wurde. Wo ist die Freiheit? Wo ist die Grenze? Wo ist die Bereitschaft für die Kompromisse? Das ist die Herausforderung, die auch heute an unsere Gesellschaft oder uns in unserer Gesellschaft ziemlich ähnlich ist. Wenn jemand sagt, nee, Götzendienst treiben wir nicht. Jetzt kommt so diese praktische Anwendung. aus diesem Text, der in erster Linie an die Gemeinde in Pergamon geschrieben wurde, aber über diese Gemeinde in Pergamon ist dieser Inhalt an uns als Wort Gottes überliefert worden. Wer von uns, das ist mal, zwar wird das jetzt aufgenommen, aber nur ich werde aufgenommen, ich glaube, es wird auch Video aufgenommen oder gibt es Videobetragung, keiner wird euch sehen. Wer von euch hat schon Opfer, an einem Opfergötzendienst irgendwie teilgenommen? Ich bestätige, es gibt hier keine Hände. Okay. Das heißt, wir sagen, nee, Götzendienst ist uns fremd. Götzendienst ist uns fremd. Nur als Exempel, das ist nur ein Exempel, das ist jetzt nicht das ist der Götzendienst, sondern ein Exempel für Götzendienst, sage ich mit meinen Worten, im Angesicht der Zeit. Yeshua, der Jesus, im Matthäus-Evangelium, in Lukas-Evangelium, wenn er von dem Mammon spricht. Mammon, wir sagen, ah, das ist ja Götzen. Mammon ist schlicht Geld. Wir sagen, ah, Geld ist was Böses. Nein, sagt Jesus auch nicht. Er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Götzendienst ist im Prinzip Dienst für einen Götzen. Und Jesus sagt, du kannst nicht zwei Götzen dienen. Wir sagen, ist Reichtum schlecht? Sagt er nicht. Was er sagt, das möchte ich gerne hier mal aufschlagen, im Matthäus Evangelium, und jetzt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Vers 21, Kapitel 6, Matthäus Evangelium, ohne jetzt den ganzen Kontext zu lesen. Jeshua spricht von Götzendienst, nicht wörtlich, aber im Sinne des Götzendienstes, wenn es zwei Herren gedient werden soll. Wo ist mein Herz? Wir sagen, Herz, Emotionen, die Gefühle. Nein, Herz ist Sitz des Denkens, des Willens in der biblischen Sprache. Herz ist auch, klar, emotionaler Sitz. Aber alles, das Innere des Menschen, aus dem Herz kommen seine Entscheidungen, seine Motivation. Wo ist meine Motivation? Und das muss jetzt nicht Geld sein. Und es muss nicht viel sein. Es gibt Menschen, die gar nichts haben, aber ihre Motivation, ihr Herz ist bei dem wenig, bei Geld, was sie gar nicht besitzen. Was motiviert die Menschen? Was motiviert mich? Wem diene ich? Das kann Geld sein. Das kann auch, jeder kann sich überprüfen, was der Götzendienst vielleicht für ihn sein kann. Was motiviert mich? Was treibt mich an? Und wie gesagt, es geht nicht darum, viel haben oder wenig haben. Viel besitzen von den Sachen, die mich bewegen, oder wenig. Es geht darum, was ist Antriebskraft? Wem vertraue ich im Prinzip? Dazu kommt noch, der Paulus im Römerbrief beschreibt den Götzendienst als Nichtverehren des Schöpfers. Was ist meine Hoffnung? Worauf? Wir beten wöchentlich bei uns in der Gemeinde, auch ja für die deutsche Regierung, und wir hoffen, dass heute die Wahl so ausgeht, wie die demokratische Entscheidung hier dann es dann hinleitet, beziehungsweise wie Gott es dann zulässt, selbstverständlich. Als Lenker der Geschichte, als Lenker auch der Stimmen. Aber wöchentlich, Woche für Woche, werden wir weiterhin für den deutschen Staat beten. Ohne unsere Hoffnung aufzugeben auf den Allmächtigen. Das heißt, ich kann der Regierung vertrauen, ich kann hinter der Regierung stehen, ich kann für die Regierung beten. Gleichzeitig, wem vertraue ich? Wer ist der Schöpfer? Auf wem wird meine Hoffnung aufgelegt? Das ist das Wichtigste, wenn es darum geht, Götzendienst treiben oder nicht. Weil Götzendienst heißt, wo ist mein Herz? Was motiviert mich? Wo ist meine Hoffnung? Das ist so in etwa die praktische Anwendung. Über Unzucht, über die Sexualität wird nicht viel gesprochen, wobei das ein wichtiges Thema ist an sich, vor allem in der heutigen Gesellschaft. Wo ist die Grenze, die ich sehe für mich? Es ist wie beim Geld, es ist nichts Schlechtes, die Sexualität. Es ist nichts Schlechtes, es ist von Gott gegeben. Gleichzeitig, wo ist die Grenzen, die der Allmächtige, der Schöpfer mir gesetzt hat? Wo kann ich tolerant sein? Hört die Toleranz auf? Für mich persönlich, nicht in Bezug auf die anderen. Die anderen interessieren mich gar nicht. Was sie machen, was sie treiben, Interessiert mich nicht. Für mich ist immer die Frage, wo ist die Grenze für mich? Wo ist mein Herz? Das sind die zwei Bereiche, die hier explizit als Lösungsvorschläge, als Änderungsmöglichkeiten und Wünsche des Allmächtigen an die Gemeinde in Pergamon ausgesprochen werden. Götzendienst und die Unzucht. Wo können wir für uns was lernen? Ich wünsche uns allen, und ich spreche das für uns alle, denn ich glaube, dass wir auch Teilhaber sind von dem, was hier versprochen ist. Im Offenbarung 2. Wenn wir hier und da uns in unserem Leben bewegen und merken, hier muss etwas verändert werden, dann ist vor allem dieses Wort an uns gerichtet. Und bedenkt, Gott sieht auch das Gute, was wir machen. Die Treue, die wir erhalten in den Kontexten, in denen wir uns befinden. Er sieht, zu jeder Gemeinde sagt er, ich weiß, wo du wohnst, ich kenne deine Werke. Wo ist das? Genau. Dass er würdigt das, wie sie leben. Wenn aber es Verbesserungen gibt, dann ist auch dieses Wort an uns gerichtet. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen und mit dem Schwert meines Mundes. Und eine Hoffnung für uns alle. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Etwas Persönliches. Ich wünsche uns allen, dass wir von dem himmlischen Manna, von dem verborgenen Manna zu essen bekommen, diese Umsorge von Gott bekommen. Und ich wünsche uns allen, dass für uns diese persönliche Namensgebung immer wieder aufs Neue Realität wird. Den Namen von euch werde ich nicht erfahren, ihr werdet meinen Namen nicht erfahren, weil es eine persönliche Entscheidung des Herrn ist, welchen Namen er jedem Einzelnen gibt. Etwas, was aus einer inneren Beziehung entsteht. Das finde ich wunderbar und das wünsche ich uns allen. Amen. Zum Abschluss der Predigt möchte ich uns kurz zum Gebet einladen. Ihr könnt sitzen bleiben oder aufstehen, wie das bei euch üblich ist. Bleibt. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, für die Kraft des Namens deines Sohnes. Ich danke dir, Herr, dass du uns die Kraft gegeben hast, durch das Leben zu gehen. Ich danke dir, Herr, dass wir hier so schön haben, dass wir uns versammeln dürfen. Ich danke dir, Herr, für diejenigen, die Zeugen für uns auch sind, die ihr Leben riskieren und ihr Leben auch hingeben, die hingerichtet werden für den Namen Jesuas. Ich danke dir, Herr, dass du der Schöpfer bist. Und ich möchte dich um Kraft bitten für diejenigen, die verfolgt werden für diesen Namen, dass sie Kraft und Stärke haben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du zu diesen Menschen, vor allem in verfolgten Ländern, immer wieder diese Worte dir zusprichst und sagst in innerer Beziehung, dass sie Überwinder sind, dass sie die Zeugen sind, nicht nur für die Dalebenden, aber auch für uns hier in einem Land in Westeuropa. Ich möchte dich bitten für uns alle, dass du uns leitest, dass du uns führst. Und da, wo wir Verbesserung, Veränderung brauchen, möchte ich dich bitten, dass du durch den Heiligen Geist uns eine Erneuerung der Gedanken gibst, Erneuerung der Sinne gibst und dass wir morgen anders sind als heute. Ich möchte dich bitten, Herr, dass aus dieser Beziehung diese wunderbare Zukunft für uns immer vor Augen steht. Dir sei Ehre, im Namen deines Sohnes, Jeshua. Amen.